Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen an diesem Sonntag. Heute mit Tanja Runo und mit der Künstlerin Christiane Löhr, einer Bildhauerin, die mit Marmor oder Bronze wenig am Hut hat. Ihr Material findet sie nämlich eher am Wegesrand. Und es ist so leicht und so fein, dass es manchmal sogar davonfliegt. Pusteblumen, Distelsamen, Kletten, Gräser oder Pferdehaar, das ist der Stoff, aus dem ihre Kunst entsteht. Skulpturen und Installationen, die Namen tragen wie Löwenzahnkissen, kleine Kuppel, Klettenvlies oder große Samenwolke. Oft nur wenige Zentimeter groß, aber manchmal auch ganze Ausstellungsräume füllend. Auf der Biennale in Venedig waren Arbeiten von Christiane Löhr schon zu sehen, so wie sie mittlerweile auf der ganzen Welt in Ausstellungen zu erleben sind. Ganz herzlich willkommen zu den Zwischentönen.
Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
Frau Löhr, was hat Sie denn an Kletten, an Pferdehaaren so interessiert? Und zwar so sehr, dass Sie sich seit Jahrzehnten mittlerweile damit beschäftigen. Wie fing das an?
Also ich habe Kunst studiert, erst an der Kunstakademie Mainz. Dann bin ich nach Düsseldorf gegangen. Aber in der Mainzer Zeit hatte ich schon ein Pferd. Dieses Pferd habe ich, also ist eine längere Geschichte. Also ich habe ein Pferd gewonnen, als ich 18 war. Dieses Pferd war trächtig.
Das sagen Sie jetzt so selbstverständlich. Sie haben ein Pferd gewonnen.
Ja, yes, ich denke,
wo haben Sie dieses Pferd gewonnen?
Also ich und meine Schwestern, wir waren Tier- und Pferdeverrückt, wie halt Mädchen einfach in dem Alter sind. Und es war eine Tombola von einem Reiterhof im Westerwald, wo der erste Preis einfach eine kleine Stute war. Und ich hatte das Los in der Hand und also irgendwie wurde es dann mein Pferd. Diese Stute war trächtig, was auch keiner wusste oder keiner hat es uns gesagt, weil wir haben halt gemerkt, dass es ein etwas verzogenes Pferd war, was sie wahrscheinlich nur loswerden wollten. Der Sohn, also Nils haben wir ihn genannt, hat mich mein Leben lang dann begleitet, 24 Jahre lang, also wirklich von der Geburt bis zu seinem Tod, also waren wir zusammen und ich habe mich um ihn gekümmert.
Aber Sie hatten dann erstmal zwei Pferde als Teenager?
Ja, also die Mutter ist relativ schnell gestorben leider. Also natürlich verzieht man so ein kleines Fohlen und es spielt
weil es so
Nachlauf,
niedlich ist einfach,
genau,
oder?
Genau, und dann sucht er die Taschen durch und springt hoch und das sind einfach Fehler, die halt später tödlich sein können. Also die der Einreiter auch also erstmal austreiben musste.
Okay, und Ihre Eltern, was haben die gesagt? Ich meine, man muss ja auch ganz schön viel aufwenden, um den Unterhalt von so einem Pferd zu gewährleisten.
Ja, also es war so, dass meine Eltern sich dem halt überhaupt nicht erwehren konnten. Das war eine artgerechte Tierhaltung, also Weiden, eine Koppel. Es gab immer noch ein anderes Pferd dabei und die Pferde haben relativ selbstbestimmt und wild gelebt. Also natürlich kam ich jeden Tag, habe gefüttert, den Stall ausgemistet. Und das war auch eine ganz wichtige Zeit, die mich zu meiner Kunst gebracht hat.
Ja, inwiefern das? Also Sie haben gesagt, Sie haben sehr intensiv mit diesem Pferd zusammengelebt, einfach viel Zeit verbracht, die ganze Spanne dieses Pferdelebens. Aber wie hat Sie das zu Ihrer Kunst geführt?
Also ich habe studiert in Mainz. Habe alles gemacht, was jeder Student macht. Ich habe also Ölmalerei, Bronzegießerei, Fotografie, einfach alles durchprobiert. Und in der neunmonatigen Examensarbeit, also wo ich mir auch das Thema selber aussuchen konnte, habe ich mich dann einfach mit dem beschäftigt, also was mein Leben ausgemacht hat. Also das Pferd, die Weide. Es war auch eine Zeit, wo ich natürlich sehr viel gelesen habe, sehr viel angeschaut habe. Also gerade diese 60er, 70er Jahre Bewegungen der Art de Povera, der Land Art, der Minimal Art, Conceptual Art haben mir einfach den Horizont geöffnet und mir begreiflich gemacht, dass also alles, was mich umgibt, in meine Kunst einfließen kann. Dann hat es einfach begonnen, dass ich die Pferdehaare gesammelt habe. Ich habe Fotos von meinem Pferd gemacht mit irgendwelchen Interventionen. Dann hat es begonnen, dass ich die Kletten, also die ich immer aus der Mähne und dem Schweif klauben musste, dass es plötzlich also klar wurde, dass es auch ein Material werden kann, um Skulpturen zu bauen. Und so ging das also langsam, Schritt für Schritt immer weiter. Also ich bin immer weiter in diese Welt oder in diese Materialien auch eingetaucht.
Jetzt ist ja die Natur aber sehr reich an potenziellen Materialien. Sie hätten sich ja auch für Blätter oder für Blüten oder für Äste entscheiden können und sind dann aber bei Kletten und bei Pferdehaar und bei Samenständen und bei Gräsern gelandet.
Mhm. Ja, also es war eine lange Zeit der Beobachtung auch. Und ich bin ja Bildhauerin. Also mir geht es ja um die Form. Mir geht es darum, ein Volumen zu schaffen, eine Skulptur, die was beim Betrachter auslöst, also die eine Beziehung aufnimmt. Und es sind natürlich nicht alle Materialien, die dafür zu verwenden sind. Man kann ja sagen, dass ein roter Faden aller Skulpturen ist, dass es viele Elemente sind, die dann eins formen. Also ob es jetzt Kilometer von zusammengeknoteten Pferdehaaren sind oder etliche Kletten, die ineinander stecken.
Ganz viele kleine Teile.
Immer. Ja, genau. Oder halt die Distelsamen, die aufeinander liegen. Ja, also das ist schon ein Merkmal meiner Arbeiten.
Kommen wir mal ganz kurz zu einer kleinen Definitionsfrage. Wir haben jetzt immer von Skulpturen gesprochen, wenn von Ihren dreidimensionalen Arbeiten die Rede war. Im Kunstgeschichtestudium wird einem immer eingebläut, Skulptur bedeutet was abtragen, also der Steinblock, den man mit dem Meißel bearbeitet, bis eine Form entsteht. Und wenn man was hinzufügt oder zusammensetzt, heißt das Plastik. Sie benutzen aber selbst immer das Wort Skulptur für Ihre Arbeit, auch wenn Sie Kletten zusammenstecken zum Beispiel. Warum?
Ja, da haben Sie recht. Also Skulptur ist nicht das richtige Wort. Also die Alternative Plastik finde ich sehr unschön oder... Ja, also ich denke dann immer an Plastik, also an
Plastikmüll.
Also dieses Material, was halt aus Erdöl hergestellt wird, also was einfach auf eine ganz falsche Spur halt führt.
Ne? Was das Gegenteil eigentlich von Ihrer
Kunst
ist.
Ja, genau.
Schön.
Deswegen bleibe ich gerne bei Skulptur.
Ja, das verstehe ich. Mit Definition ist es vielleicht sowieso nicht so einfach, wenn es um Ihre Kunst geht. Dann machen wir jetzt eben ganz unkunsthistorisch weiter. Mhm. Und zwar mit Musik. Sie haben sich Joni Mitchell gewünscht, den Titel Coyote. Und als ich das gelesen habe und gedacht habe, eine Künstlerin bringt mir einen Titel mit, der Coyote heißt, eine Künstlerin, die in Düsseldorf studiert hat, hatte ich natürlich sofort Josef Beuys vor Augen, wie er da in der New Yorker Galerie mit dem Coyoten zusammen sich aufhält. Aber das ist wahrscheinlich ganz jenseits dessen, was Sie sich eigentlich gedacht haben.
Ja, also Joni Mitchell hat mich in meiner Jugend begleitet und ich finde, gerade bei dem Stück kommt diese Weite von Amerika auch rüber und diese, also was wir einfach nicht kennen in Europa.
Was Sie aber kennen, weil Sie in Kalifornien auch mal ein Stipendium hatten oder studiert haben, oder?
Ja, ganz genau. Also es war sehr wichtig und das war die Zeit, wo Arbeiten auch größer wurden, Zeichnungen größer wurden, also wo einfach diese Lehre viel mehr zugelassen hat.
Und das in Anbetracht dieser weiten Landschaft.
Ja, tatsächlich.
Das genau. Macht wirklich was.
Ja, genau. Also so war es damals. Es ist natürlich nie so platt, dass man die Arbeit an jedem Ort ändert. Aber in einer Zeit, wo also ganz viele Weichen gestellt werden, ist es halt einfach passiert. Und das schwingt mit bei diesem Lied Coyote.
No regrets, Coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending and I'll just be getting home with my reel-to-reel.
Den Titel Coyote haben wir gehört von Joni Mitchell und zwar auf Wunsch der Bildhauerin Christiane Löhr, die heute zu Gast ist bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk und die von sich selber sagt, ich habe häufig sehr herzliche Verhältnisse zu Aufpassern und Putzfrauen. Das würde auch nicht jeder Künstler von sich behaupten können. Wie äußert sich das?
Ja, ich meine, es gibt gerade bei diesen Menschen oft eine Hemmschwelle für Kunst, der oft bei meinen Arbeiten gebrochen wird, weil es einfach Materialien sind, die jeder kennt. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Sharjah in den Emiraten, wo ich für eine Ausstellung eingeladen war und die pakistanischen Aufseher sich die Skulpturen genau angeguckt haben. Und ich bin dann halt hin, habe mit ihnen gesprochen und sie meinten, ja, das gäbe es auch in Pakistan und wir einfach länger darüber gesprochen haben.
Also Sie haben Ihre kölschen Kletten da mitgebracht. Das waren jetzt keine lokalen.
Nein, genau. Also es ist halt einfach natürlich oft so, dass ich mit den Arbeiten reise. Also nur im besonderen Fall, wenn ich einfach lange Zeit vor Ort verbringe, kann ich in die Botanik eintauchen oder passieren einfach die Zufälle, die ich brauche, um also Arbeiten zu machen. Ja, also ich merke immer ganz stark die Neugier, die dann diese Hemmschwelle der Angst, oh, ich verstehe gar nichts von Kunst, halt einfach überwindet.
Aber wahrscheinlich passiert es ziemlich oft, dass da jemand reintritt, reinstolpert. Also sie haben ziemlich viel mit ihren Arbeiten zu tun, ne? Weil die sind entweder ganz klein am Boden aufgebaut, auf so ganz leicht erhöhten Podesten oder eben diese Pferdehaare sind so ganz dünn durch den Raum gespannt. Wie oft passiert das, dass da jemand reinfällt?
Also Gott sei Dank nicht so oft, wie man meinen könnte. Also eigentlich sollte es nicht passieren, aber es kann. Genau.
Das heißt, Ihre Ausstellungen sind durchaus auch mit Herausforderungen verbunden, sowohl für die Besucher als auch für die Aufpasser und das Reinigungspersonal. Da muss man immer schon ein bisschen auf der Hut sein.
Ja, genau. Das Reinigungspersonal kann der Täter sein.
Kann es ja immer haben. Wir haben schon öfter in der Geschichte Erfahrung gemacht. Ja. Jetzt haben wir eingangs schon darüber gesprochen, dass Sie Ihr Material finden in Ihrer Umgebung und dass Sie es nicht etwa anbauen, was Sie ja zum Beispiel auch machen könnten oder bestellen. Wo finden Sie jetzt, da Sie nicht mehr mit dem Pferd leben, wo finden Sie die Gräser, die Samen, die Sie für Ihre Werke verwenden? Steuern Sie bestimmte Orte an? Wie machen Sie das?
Ja, es ist irgendwie so, als ob ich so eine innere, so eine Kartografie habe. Also wo die Dinge, die mir je in meinem Leben begegnet sind, waren, auch zu welcher Jahreszeit. Also ich glaube, das ist wirklich so eine Eigenschaft, die von den Sammlern, also Jägern und Sammlern bei mir noch verblieben ist, dass ich auch erspüren kann, wo etwas sein könnte, wenn mal der Fall eintritt, dass ich also den Wunsch habe, eine bestimmte Arbeit in einer bestimmten Situation zu zeigen. Das ist aber also wirklich immer aus dem Alltag heraus. Also es passiert eigentlich nicht, dass ich sage, so, heute ist ein Sammeltag. Also es hat überhaupt nicht diese Romantik, die man denken könnte.
Und Sie fahren auch nicht raus aufs Land?
Nee, überhaupt nicht. Also die meisten Pflanzenteile finde ich wirklich in der Zivilisation. Also in
das Land ist auch Zivilisation. Ja. Teil der Zivilisation, würde ich sagen. Oh Gott.
Oder sagen wir mal in der Peripherie von Städten. Also
sagen Sie mal so Orte. Genau.
Also Brachland, Bauerwartungsland, vernachlässigte Stücke oder auch Parks. Ja, das sind die Orte, wo ich sehr oft was finde.
Also diese Orte, wo sich Natur und Zivilisation überlagern, sozusagen.
Ja, genau.
Mhm. Wie rum geht das dann? Also Ihnen fällt irgendwas auf am Wegrand, was Sie interessant finden, dann nehmen Sie das mit nach Hause erstmal in größeren Mengen vermutlich, damit Sie dann auch genug haben und dann irgendwann wird was daraus? Oder ist es dann, dass Sie sofort sehen, diese Klette möchte ein Klettenvlies werden?
Nein, es ist ein Prozess, der mir total schwerfällt zu beschreiben. Also natürlich ist da dieser mentale Prozess, also ich möchte etwas ausdrücken, ich möchte eine Form schaffen und das Material hilft mir, in eine Form oder in ein Ausprobieren hineinzukommen. Also das sind wirklich ja fast so kleine Experimente, die ich mache und dann auch einfach entscheide, was halt einen Bestand hat, also was funktioniert und was ich halt einfach verwerfe. Und ich meine, das Atelier ist natürlich ein Ort, wo alles sich sammelt. Die Fertigen, die Unfertigen, die Schlechten, die Guten, Dinge, die in die Zukunft weisen, also alte Arbeiten, die schon überholt sind. Also es ist ein Kosmos einfach.
Das heißt, die liegen auch manchmal eine Weile und dann machen sie mal so eine Kiste auf und denken,
ja, also,
da geht es jetzt weiter.
Also mit Kisten, ich bin kein Mensch von Kisten. Also ich bin kein
Archivar. Ich habe aber bei Ihnen Distelsamen in großen Kisten gesehen im Atelier.
Ja, das stimmt. Das ist ein Sonderfall, genau. Aber normalerweise ist es nicht so, dass ich Materialien sammel, archiviere und bereit habe für die Arbeit, sondern es entsteht also wirklich aus dem spontanen Gedanken, aus dem spontanen Wunsch und aus dem, was mir im Leben gerade in dem Moment begegnet. Also ein Teil meiner Skulpturen, also die halt eher sehr kompakt und dicht und dunkel sind, also die sich auch von den sehr leichten unterscheiden, werden aus Efeusamen hergestellt. Und diese Efeusamen entstehen, wenn ja diese Efeuflächen also sehr alt sind. Und also ich hatte eine also sehr beliebte Stelle von mir am Melatenfriedhof, also an einer sehr, sehr langen Mauer, genau in Köln, also relativ in der Nähe von meinem Atelier, wo ich dann sehr oft gesammelt habe und auch dann wirklich sehr große Mengen sammeln muss. Also es wäre immer unglaublich unangenehm, also wenn ich dann gesehen werde, weil, also ich möchte nicht darauf angesprochen werden oder es ist eher so eine geheime Tätigkeit. Und also ich habe dann so ertestet, also je selbstverständlicher ich das mache, desto weniger nimmt irgendjemand Notiz davon.
Hat sie überhaupt schon mal jemand angesprochen darauf?
Ja, doch. Ja, was machen Sie damit? Und
für Kaninchen ist das giftig.
Genau, oder Tee kann man auch nicht damit machen.
Besser nicht.
Ja, also irgendwie gehört, also ist das Sammeln auch so was sehr Intimes, also was ich einfach nicht preisgeben möchte.
Und was Sie auch nicht abgeben wollen. Ne? Ich habe eine große Installation von Ihnen gesehen, eben in dieser Ausstellung im Haus am Waldsee, die Sie eben erwähnt haben schon. Große Samenwolke hängt von der Decke, es ist so ein Haarnetz, das von der Decke hängt und das gefüllt ist mit Distelsamen. Ich weiß nicht, wie viele, Tausende wahrscheinlich.
Ja, Tausende, ne?
Erstens, wo findet man tausende Distelsamen? Und zweitens, wie pflückt man sie? Also Sie machen ja fast alles selber, haben Sie mir gesagt. Andere Künstler von Ihrer Bekanntheit würden wahrscheinlich Ihre Assistenten losschicken. Warum ist dieses Sammeln Ihnen so wichtig?
Weil das Sammeln auch schon einen Auswahlprozess bedeutet. Also in dem Fall jetzt von den Distelsamen, also es gibt einzelne Pflanzen, also in Italien, wo ich lebe. Also auch, weil ich meine Reste einfach immer auf die Wiese werfe und ganz viel dann also einfach wächst. Aber bei den riesigen Mengen, die ich da gebraucht habe, habe ich in der Peripherie von Florenz, in der Nähe bei IKEA, also ein riesiges Distelsamenfeld entdeckt, wo dann mein Partner Salvatore mir helfen musste und auch total sauer war und das nie wieder machen wird, also weil wir total zerstochen waren. Also wir haben halt die Köpfe abgeschnitten. In diesen Köpfen lagern dann hunderte von diesen Samen, die ich dann getrocknet habe. Sehr aufwendig, also auf dem Platz zwischen Atelier und Haus. Dann kam der wichtige Prozess, also halt diese Samen herauszuziehen, also wo ich einfach allein überfordert war. Und dann, also mit der Hilfe von befreundeten Künstlern, die in Florenz an der Akademie unterrichten, also habe ich einen Aufruf gemacht.
Haben Sie einen großen Workshop gemacht dann?
Ja, genau. Also wer mir einfach hilft, diese Samen aus dem getrockneten Samenkopf zu ziehen. Und das war dann sehr schön, weil wir plötzlich eine Gruppe von 10 Menschen waren, die sich einfach noch nie getroffen hatten. Und die Tätigkeit ist sehr, ja, hat sowas sehr Familiäres. Also es kann man vielleicht so mit Bohnen säubern,
ne?
Oder
ja, total.
Genau sowas vergleichen. Also wo man einfach sitzt und die Hände werden immer geschickter, machen immer dasselbe und man hat Zeit zu reden und sich kennenzulernen. Ja, es war einfach eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, das klingt so. Jetzt haben Sie eben schon mal gesagt, dass Ihre Arbeiten ja eigentlich fast immer aus vielen kleinen Einzelteilen zusammengesetzt sind. Und zu Ihrer Arbeitsweise gehört es, dass Sie keinen Kleber benutzen, kein Fixierspray oder ähnliches, also diese ganzen unsichtbaren Hilfsmittel, sondern, wie Sie sagen, allein mit den physikalischen Kräfteverhältnissen arbeiten.
Mhm.
Jetzt erinnere ich zum Beispiel ein wunderschönes, plustriges Kissen aus Pusteblumenköpfen, das ich im Haus am Waldsee gesehen habe. Dieses Kissen war, glaube ich, über 10 Jahre alt. Ich erinnere etwas in Ihrem Atelier, getrocknete Pusteblumen am Stiel, die völlig ungeschützt, ohne Plexiglas oder irgendwas, da von der Wand hängen. Jeder, der schon mal so eine Pusteblume in der Hand hatte, weiß, dass die Hütchen eigentlich schon wegfliegen, bevor man überhaupt gepustet hat, sobald der kleinste Windhauch kommt. Wie kann das gehen? Wie hält das?
Da hat mir mein Vorleben mit dem Pferd geholfen und mich zu vielen Entdeckungen gebracht. Also mir war halt aufgefallen, dass bei jeder gemähten Wiese Stunden später die perfekten kleinen runden Kugeln liegen.
Von Löwenzahn.
Von den Löwenzahnköpfen. Und es ist, ich habe dann halt ausprobiert und es ist tatsächlich so, dass sobald so ein Kopf abgeschnitten wird, hat er einfach diese Bestimmung in sich, sich zu reproduzieren und reift und bildet die Kugel, bildet die kleinen Schirme aus, die dann die Samen verbreiten. Und das habe ich mir zunutze gemacht, wenn ich sehr große Arbeiten mit dem Löwenzahn gemacht habe.
Okay, dann unterbrechen Sie quasi diesen Prozess und dann lösen die sich einfach nicht.
Ganz genau.
Und Sie haben gesagt, das hält 100 Jahre.
Ja, wahrscheinlich ist das noch von Arbeit zu Arbeit verschieden, aber also ich denke, ich bleibe dabei. Ja.
Wir werden es beide nicht überleben, ja, genau. Aber vielleicht kann das die Nachwelt dann für uns rausfinden. Sie haben mal gesagt, das fand ich sehr schön, ich habe eine ganz präzise Vorstellung, aber das Material arbeitet immer dagegen.
Also da ist natürlich immer die Vision von einer Perfektion, die dann Gott sei Dank auch nicht erreicht wird. Also weil immer irgendwas nicht klappt oder anders läuft. Ich denke, das hat auch sehr viel, also mit so einer Weisheit vom Leben zu tun, ne? Also was mir mit der Kunst passiert, das sind auch Dinge, durch die ich auch lerne und wachse.
Bis zu den Nachrichten haben wir jetzt noch Zeit für eine zweite Musik. Die haben Sie auf einer alten Kassette, glaube ich, wie Sie überhaupt viele alte Kassetten durchgehört haben, hatte ich den Eindruck.
Ja.
Für diese Sendung. Haben Sie nur Musik auf Kassette?
Nein, natürlich nicht.
Aber Sie haben in der Vergangenheit gestöbert für diese Sendung?
Genau, ich habe halt so im Atelierbestand, also manche Sachen, die ich immer wieder höre und die also mich irgendwie immer begleiten.
Ja, der Titel, der jetzt kommt, der braucht auf jeden Fall ein bisschen Anmoderation, denn er klingt für unsere Ohren womöglich erstmal ungewöhnlich. Wir hören nämlich Gesänge aus Gabun, Zentralafrika, die ihre Wurzeln in einer lokalen Musiktradition einiger indigener Gruppen dort haben. Was hat Sie daran so fasziniert, Frau Löhr, dass Sie den immer noch auf Kassette aufbewahren und jetzt hier hören wollten?
Ja, es ist ein unglaubliches Hörerlebnis. Also diese Frauenstimmen haben eine Jodeltechnik und die Töne schwingen im unendlichen Raum. Also es hat sehr viel auch mit Zeichnungen zu tun. Also es ist auch so, dass ich Musik auch plastisch höre. Also es kommen halt Sehbilder zu der Musik dazu. Und gerade bei dieser Musik sind es immer schwingende Linien.
Ja.
Am Mikrofon der Zwischentöne begrüßt Sie noch einmal Tanja Runo. Und mit einem Abstecher nach Italien starten wir in den zweiten Teil dieser Sendung. Genauer geht es nach Neapel, wo die Tarantella zu Hause ist. Und mein Gast heute, die Bildhauerin Christiane Löhr, ist ebenfalls in Italien zu Hause. Hat da seit vielen Jahren einen zweiten und mittlerweile, glaube ich, auch ersten Wohnsitz. Aber Sie sind eher im Norden, Frau Löhr, bei Florenz. Was verbindet Sie mit dieser sehr überschwänglichen, überbordenden, wilden Musik aus dem Süden?
Also ich finde bei Musik immer interessant, wenn Grenzen überschritten werden, also Schubladen nicht mehr passen. Und bei dieser Musik weiß man gar nicht mehr, wo die sein könnte. Es könnte Südamerika sein, es könnte eine asiatische Musik sein. Dazu kommt diese unglaubliche Energie. Die Tarantella war ja, also es ist immer noch praktizierte Musik, die dieses Spinnengift austreiben soll. Also es ist unglaublich rhythmisch, mitreißend, also wirklich vom Stuhl, vom Hocker reißend.
Ludovico Einaudi haben wir gehört, den großen alten Mann der italienischen Klassik, der sich immer wieder geöffnet hat, von der Kammermusik zum Pop, zum Minimalismus oder eben auch zur Volksliedtradition, wie hier mit dem Taranta Project. Christiane Löhr, seit gut 20 Jahren pendeln Sie zwischen zwei Wohnsitzen. Da gibt es einmal Ihr Kölner Atelier in einem Gewerbehof, wo Sie arbeiten zwischen Glasern, Kfz-Mechanikern und so weiter. Mehr Zeit verbringen Sie aber mittlerweile in Italien, in der Toskana. Das klingt ja erstmal sehr idyllisch. Wo und wie leben Sie da?
Ich habe vor genau 21 Jahren meinen Partner Salvatore kennengelernt. Und wir leben mittlerweile in einem Bauernhof in der Nordtoskana. Ja, also wirklich auf dem Land. Die Hirsche laufen durch den Garten. Es gibt Stachelschweine. Das weiß ich, weil ich sehr oft die Stacheln finde, die ich auch als Arbeitsmaterial benutze.
Das heißt, das ist das Kontrastprogramm zu Köln, zu Ihrem Kölner Gewerbehof sozusagen.
Ja, kann man so sagen. Also ich schaue ins Grüne, ich schaue über ein Tal, also was aber nicht heißt, dass es der Arbeit damit einfacher gemacht wird.
Wieso? Was ist das Problem mit zu viel Idylle?
Meine Arbeit also ist ja einfach eine Transformation. Also ich arbeite ja nicht über Natur, das interessiert mich ja überhaupt nicht. Also ich arbeite mit Natur, mit den Materialien, aber es geht ja um ganz andere Dinge. Aber wenn ich aus dem Fenster in eine Wiese gucke, dann muss ich ja erst meinen inneren Abstand finden, um also überhaupt auf die Ebene zu kommen, halt arbeiten zu können.
Jetzt habe ich natürlich Ihren Wohnort gegoogelt, wie man das so macht. Die Stadt heißt Prato.
Ja. Ne?
Ist, glaube ich, so ungefähr 20 Kilometer entfernt von Florenz.
Ja.
Hat 200.000 Einwohner und wurde mir im Internet verkauft als Lumpenzentrum Europas. Was hat das damit auf sich?
Ja, also Prato ist seit dem Mittelalter eine Stadt, die mit der Stoffherstellung befasst ist. Es wurden Lumpen in ganz Europa gesammelt und Prato hat sich sehr in der Recyclingforschung hervorgetan. Also wirklich schon in diesen Jahren, es wurden Mechanismen geschaffen, wo man Stoffe trennen kann. Also das wurde auch in also im letzten Jahrhundert vorangebracht, dass man Naturstoffe von Plastik, von Viskose trennen kann. Die ganze Gegend von Prato ist halt einfach mit dieser Fabrikation beschäftigt. Also in dem Tal, wo wir leben, gibt es sehr viele Färberfabriken. Viele stehen leer. Es sind diese Backsteinkathedralen, also wunderbare Gebäude. Durch diese Tradition gibt es sehr viel freistehenden Raum, Urbanität vermischt mit Natur, mit Villen. Also es ist einfach eine sehr, sehr interessante, sehr heterogene Umgebung.
Ich habe auch gelesen, dass es sehr viele Chinesen gibt in Prato, die eben in dieser Textilindustrie arbeiten und dass es auch viele chinesische Firmen gibt, die mittlerweile dort eigene Fabriken betreiben.
Ja, es ist wirklich so. Also Salvatore hat ein Atelier in Prato in der Stadt und ist mittlerweile von Chinesen umringt. Und wir bekommen
Ich glaube, jeder vierte Einwohner, habe ich gelesen,
hat ja, habe ich auch gehört. Also ein Viertel der Prateser, also wird gesagt, sind Chinesen. Es war halt so, dass in den 70ern die Prateser Textilbarone im Ausland investiert haben. Das heißt, sehr viel Industrieraum wurde leer, ungenutzt und in dieses Vakuum, also ist die chinesische Industrie dann gekommen. Also es ist viel undurchsichtig. Zum Beispiel in den Räumen, die halt neben Salvatores Atelier sind, wir wissen nie genau, wie viele Menschen da drin sind. Also es hat auch manchmal was sehr Unheimliches.
Das heißt, diese Assoziation, die man hat von der globalisierten Textilindustrie in Bangladesch oder was auch immer, das gibt es auch bei Ihnen?
Absolut, ja. Also es gab auch Fälle, also wirklich von Bränden, wo Menschen gestorben sind.
Hat man immer nicht so vor Augen, dass es auch mitten in Europa existiert.
So ist es wirklich. Ja, man bekommt es wirklich mit, dass also bis spät in die Nacht hört man das Rattern der Nähmaschinen. Also wir wissen auch, dass die Plätze gekauft werden und auch rotieren. Also da ist
die Arbeitsplätze,
ja,
oder
genau.
Was meinen Sie?
Oder die Nähmaschinenplätze, genau.
Ach so.
Ja.
Von den Arbeitnehmern gekauft werden.
Genau.
Mhm. Aha. Okay.
Also es gibt einfach mehrere Modelle. Aber also ganz klar ist, dass es also sehr menschenunwürdig ist. Und wir wissen auch von den Kindern, also dass die sagen, also so wie unsere Eltern leben, wollen wir nicht leben. Aber ich denke, es gibt einfach keine Alternative für die ältere Generation. Also wobei ich mir ganz sicher bin, dass mit der neuen Generation auch eine Veränderung eintritt. Also es gibt auch mittlerweile also kleine Restaurants von jüngeren Chinesen, die halt auch Dinge ausprobieren, also Vermischung von italienischer und chinesischer Küche.
Fusion.
Ja, genau. Ja. Und also ich denke, da wird noch sehr viel zu entdecken sein in der Zukunft.
Das ist auf jeden Fall ein Ort, der irgendwie in Bewegung ist, anscheinend.
Ja, also es gibt Straßen, wo es wirklich nur chinesische Schriftzeichen gibt. Und manchmal, wenn Salvatore und ich ein Abenteuer wollen, dann suchen wir einfach ein Restaurant. Und es gibt diese Restaurants, wo Italiener hingehen, aber auch etliche, wo es nicht mal eine italienische Speisekarte gibt. Und das ist wirklich, als ob man seinen Fuß auf einen anderen Kontinent setzt.
Wie sind Sie da gelandet an diesem Ort? War das der Liebe wegen oder der Kunst wegen oder
ja,
beidem?
Ich habe Salvatore kennengelernt, als Daniel Spörri mich eingeladen hatte, in seinem Skulpturenpark in der Südtoskana auszustellen. Das war 99.
Okay, und dann waren Sie immer öfter Italien.
Genau.
Jetzt sind Sie ja mittlerweile in Deutschland auch schon sehr etabliert als Künstlerin. Aber hatten Sie es anfangs in Italien leichter, weil es da eben schon diese Arte Povera-Tradition gab? Also eine Offenheit vielleicht für Kunst aus einfachen, leicht zugänglichen Materialien?
Also ich denke, das könnte eine Erklärung sein. Dazu kommt, dass meine erste Galerie eine Mailänder Galerie war. Und es war also von Anfang an so, dass die Italiener mich wirklich mit offenen Armen empfangen haben, also sehr begeistert auf meine Arbeit reagiert haben und auch die Neugier und die Euphorie hatten, also Sachen zu kaufen. Das war für mich damals auch ganz neu. In Deutschland hingegen, also gab es immer Skepsis, Distanz, Abwarten, also Angst auch. Was passiert mit dieser Skulptur, die ich zu mir nach Hause trage?
Ob sie einem dann zerbröselt, ja, genau, oder davonfliegt.
Genau, und also ich denke, dass die Italiener da einfach sehr viel spontaner sind. Und was Sie auch eben erwähnt haben, dass diese Kunstbewegung der Arte Povera, also einfach das Kennen von, ja, von diesen Materialien, die in der Kunst sein dürfen, auch einen riesigen Beitrag dazu geleistet hat.
Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung und bringen noch eine dritte Destination ins Spiel, und zwar Indien. Sie sind im Jahr 2000 mit einem DAAD-Stipendium nach Indien gereist und haben erzählt, dass Sie besonders die Sakralbauten dort besichtigt und erforscht haben. Was hat Sie daran so besonders interessiert, vielleicht auch für Ihre Arbeit?
Ich habe die indische Architektur in Paris kennengelernt. Ich hatte ein halbjähriges Stipendium an der Cité des Arts und bin immer wieder auf Indien gestoßen. Sei es, dass es Kataloge waren, sei es, dass ich Kontakt mit Indern hatte. Ich habe mir auch sehr viel Konzerte angehört, Tanz. Da war indischer Tanz, indische Musik dabei, habe auch selber das halbe Jahr indischen Tanz gelernt. Also was mich unglaublich fasziniert hat, weil es da auch wieder um Raum ging, um Raum, um Geschwindigkeit.
Rhythmus ist, glaube ich, auch ein wichtiger Begriff für Ihre Arbeit.
Rhythmus, genau. Und auf den Konzerten war es oft so, dass es immer schneller wird und ein Tumult kommt. Und also ich dachte, jetzt ist gleich zu Ende, und dann ging es noch immer weiter. Also es wird so, Grenzen werden überschritten, Proportionen, die wir aus Europa kennen, die werden beiseite liegen lassen. Und das geht halt auch in das Sehen, in die Architektur hinein. Und da kann ich sehr viel mit anfangen.
Und ich glaube, die beiden Interpreten, die wir jetzt gleich hören, die haben Sie auch live im Konzert erlebt, oder?
Ja, tatsächlich. Genau, das war ein Festival, wo die beiden aufgetreten sind. Also es sind auch Musiker, die auch in Europa bekannt sind. Zakir Hussein, der Tabla-Spieler, hat eine unglaubliche Geschwindigkeit, die wirklich schon in die Lichtgeschwindigkeit geht.
Man hört irgendwann nur noch so ein Flattern.
Ja, genau. Es ist wirklich unglaublich, was da passiert, auch so in der Geometrie der Dinge.
Und der zweite, den müssen wir auch noch erwähnen, das ist Pandit Shivkumar Sharma an der Santur.
Genau, die Santur ist ein Saiteninstrument, was mit Metallschlägeln gespielt wird. Also auch da geht es um Rhythmus, um den präzisen Ton, aber es kommt einfach eine Melodie hinein.
Ein Konzertmitschnitt von Pandit Shivkumar Sharma und Zakir Hussain. Ein sehr energetisches Zusammenspiel von Tabla und Santur, das wir gehört haben auf Wunsch der Bildhauerin Christiane Löhr bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und Sie haben was Schönes gesagt, während die Musik lief. Das ist so wild, dass es schon wieder meditativ ist. Ne?
Ja.
Diese Schnelle macht dann, dass es doch irgendwie wieder ruhig wirkt,
ja,
über,
genau,
Strecken.
Diese Kleinteiligkeit fügt sich so zu einer Bewegung, ja.
Jetzt hatten wir eben angesetzt, über die Tempelarchitektur in Indien zu sprechen. Und irgendwie sind wir dann abgeschweift. Aber ich glaube, es ist nicht ganz unwichtig.
Ja, also genau den Satz, den ich gerade gesagt habe über die Kleinteiligkeit, den kann ich auch für die Tempel benutzen. Also diese südindischen Tempel sind unglaublich filigran, kleinteilig, aber Formen ein Ganzes. Und das war, was mich damals unglaublich interessiert hat. Also als ich die Bilder in Paris entdeckte und dann entschied, ich muss dahin. Es muss irgendetwas sein, was total wichtig für meine Arbeit ist. Also dann hatte ich das riesige Glück oder auch die Fügung, dass ich ein DAAD-Stipendium dafür bekommen habe und bin dann 3 Monate von Nord nach Südindien gereist und habe meine Reiseroute über die Abbildung von Tempeln bestimmt.
Das waren aber unterschiedliche Tempel unterschiedlicher Religionen, oder?
Also ja, Jain-Tempel, Hindu-Tempel, es sind auch arabische Tempel dabei gewesen in Nordindien, also Moscheen.
Viele ihrer Arbeiten tragen auch Titel mit irgendwas von Kuppel oder Tempel im Namen. Das heißt, es gibt schon auch so eine Verwandtschaft zu diesen Architekturen, oder?
Also da ich Materialien addiere, konstruiere ich. Und sobald ich konstruiere, komme ich ja in einen architektonischen Prozess hinein, den ich auch beobachten kann. Also es ist so, ich arbeite und beobachte. Also ich gucke, was bringen die Materialien mit, also wo steuert die Form hin und finde interessanterweise dann Beispiele einfach in unserer Realität. Also es gibt Arbeiten, die an gotische Kirchen erinnern oder an romanische. Also dann gibt es auch Haararbeiten, die plötzlich eine Ornamentik haben, die an arabische Ornamentik erinnert. Aber es ist nie so, dass ich darauf hinarbeite, sondern einfach, wenn ich mich durch die Logik der Materialien steuern lasse, komme ich zu etwas, was wir kennen in unserer Menschheitsgeschichte.
Ich wollte eigentlich noch mal ganz an den Anfang mit Ihnen nach Wiesbaden, um jetzt noch mal einen Ort ins Spiel zu bringen. Da sind Sie 1965 geboren, im Badischen, glaube ich, auch aufgewachsen?
Nein, in Koblenz, also in Rheinland-Pfalz. Ja. Mhm. Mhm.
Haben Sie sich in der Kindheit oder in der Jugend schon als Künstlerin gesehen in irgendeiner Weise? War das eine Option oder wie haben Sie sich Ihren Lebensweg damals vorgestellt?
Also ich bin in einem sehr kunstzugeneigten Haushalt geboren. Also meine Mutter sang immer in einem Chor. Also die klassische Musik war einfach immer sehr präsent. Mein Vater spielte Geige. Wir haben Reisen gemacht nach Venedig. Also als ich und meine 3 Schwestern noch sehr klein waren. Also ich war immer sehr früh in Berührung mit, also direkten Kontakt zur Kunst, zur Kultur. Aber also diese Idee vom Künstlersein, also war einfach doch etwas sehr Fremdes. Und deswegen habe ich mich erstmal entschieden, Kunst auf Lehramt zu studieren, weil ich überhaupt nicht wusste, was der Künstler ist, was freie Kunst bedeutet. Dann hatte ich in Mainz meinen ersten Preis gewonnen. Genau, das Salzburg-Stipendium für die Sommerakademie in Salzburg. Und bin da zu einer New Yorker Bildhauerin gegangen. Lauren Ewing, genau. Und also da wurde mir einfach die Welt geöffnet, was es bedeutet, Kunst zu machen. Also klar war immer, es sollte etwas mit den Händen sein. Also ich habe immer mit den Händen gearbeitet. Also wir als kleine Kinderschar haben immer unglaublich viel Papier verzeichnet. Also es war immer schon da der Stift, der Raum, das Machen, das Erfinden, also Bauen aus Papier, ins Dreidimensionale gehen. Also irgendwie war für mich ganz klar, dass es etwas mit den Händen sein muss.
Und Natur, war Natur wichtig?
Nein, das kam ja erst im Studium, also als ich einfach durch mein Pferd diesen ständigen Kontakt hatte mit der Natur und es dann einfach in meine Arbeit so, also wie selbstverständlich hineingewandert ist. Und dann irgendwie immer weiterging, also bis heute.
Sie haben in Mainz studiert und haben dann gewechselt nach Düsseldorf an die Kunstakademie und haben sich die Klasse von Jannis Kunelis ausgesucht, der natürlich auch einer der großen Bildhauer des 20. Jahrhunderts war. den aber viele wahrscheinlich eher verbinden mit sehr monumentalen, vielleicht auch überwältigenden Installationen. Ich denke an sowas wie 112 Kohlebrocken, die von der Decke hängen, oder seine Schlachthofinstallation oder den haushohen Galgen in Schwäbisch Gmünd. Und dann kommen sie mit ihren ganz kleinen, feinen Gebilden aus Kletten, aus Samen. Was hat sie beide miteinander verbunden?
Ja, es geht ja nicht um das Sehbild, es geht ja um die innere Haltung. Und bei Cornelis, der also eigentlich immer mit dieser Reibung gearbeitet hat von diesen Industriematerialien, also auch mit organischen Materialien, also das hat mich immer sehr angezogen. Die frühen Arbeiten von ihm gehen ja fast in was Mythisches, so in die griechische Mythologie hinein, also die Fliese, dann diese Kohlebecken. Bei ihm nehme ich immer ganz stark genau diese Reibung, diese Gefährlichkeit wahr, wenn diese Materialien also einfach zusammenstoßen. Und was mich sehr, sehr beeindruckt hat, war einfach dieses, ja, 70er-Jahre-Schwarz-Weiß-Foto von den Pferden, die in der Garage stehen, also von seiner Ausstellung 1969. Mhm. Das hat mich total elektrisiert. Also ich sehe etwas, was auch mit meinem Leben zu tun hat. Aber
wegen
also,
der Pferde.
Genau, wegen der Pferde, genau. Und dann ist da dieser Raum, den man nicht versteht. Also man kapiert, es ist kein Ausstellungsraum. Also,
sieht aus wie eine Garage.
Ja,
oder
genau,
so, ne?
Es war tatsächlich eine Garage.
Ah, ha.
Und genau, und also dann kamen ganz viele Fragen, und also irgendwie habe ich dann Cornelis also sehr früh entdeckt, und als ich wusste, dass er in Düsseldorf lehrt, war das ein riesiger Schritt, also einfach von Mainz, das war damals eine Akademie, einfach ohne Künstlerpersönlichkeiten, diesen riesigen Sprung in diese Akademie halt zu machen.
Und konnte er mit ihren Arbeiten was anfangen? Konnte er dazu was sagen?
Gianni war jemand, der sehr vertrauensvoll auf die Studenten zugegangen ist und ihnen sehr viel, ja, Vertrauen und Raum gegeben hat und auch Glaube an ihre Arbeit. An meiner Arbeit hat ihn teilweise auch eine Wiederholbarkeit interessiert, weil ich ja auch mit Modulen arbeite, die so, die oder in die Richtung gehen können. Also es gab mehrere Zusammentreffen, wo es einfach Kommentare von ihm gab, die also auch sehr rätselhaft waren und also wirklich meine Gedanken sehr, sehr lang beschäftigt haben.
War das eher ein Dialog oder ein Vortrag?
Also es waren auf jeden Fall immer Monologe. Also es gab eine riesige Schwierigkeit, also einfach durch die Sprache, weil er Griechisch oder Italienisch sprach. Es wurde halt immer übersetzt, also auch von einem Künstler, also ein sehr guter Künstler und Übersetzer, Eduard Winkelhofer, der dann von Italienisch in Deutsch, dann oft noch in Englisch, also weil die Klasse sehr international war, übersetzen musste. Es passierte auch, dass manchmal Koreaner kamen, die auch kein Englisch konnten, wo dann ein anderer Koreaner das Englische noch ins Koreanische übersetzt hat. Also es waren riesige Schlangenbewegungen, wo man warten musste. Also es war sehr anstrengend, sehr zäh. Und also eigentlich war jede Diskussion, also veräppte dann irgendwann. Also es war schon
aus Erschöpfung, oder?
Ja, genau, genau. Aber ich meine, diese Monologe, die er führte, waren unglaublich erhellend und spannend. Also es war überhaupt nicht negativ.
Sie haben mal gesagt, dass es Ihnen am Anfang schon auch so ein bisschen zu schaffen gemacht hat, diese Erkenntnis, dass Ihre Arbeiten immer so klein bleiben werden. Auch im Studium war das wahrscheinlich, oder?
Mhm, ja, also als ich auf die Spur kam mit diesen Materialien, gab es einfach den Moment, wo ganz klar war, ja, das ist es.
Das war's jetzt.
Genau, ja, genau. Und das ist auch die Größe, also weil die Materialien, die bringen ja ihre Proportionen mit sich. Ich kann nicht aufblasen, also darum geht es ja nicht. Es muss ja eine Spannung innerhalb der Arbeit bleiben. Und es war dann einfach ganz klar, dass es immer sehr klein sein wird. Und das war auch wirklich ein Moment der großen Enttäuschung. Also weil dann kamen die Gedanken, ja, es wird nie eine Wichtigkeit bekommen und so weiter. Also man kennt ja auch die Beispiele gerade aus Düsseldorf, also wo es wirklich um raumgreifende, monumentale Eingriffe geht. Also ich musste halt einfach lernen zu verstehen, dass ich also einfach mit den vielen Limits, die meine Arbeit mit sich bringt, also dass ich da also einfach die Kraft rausholen muss. Also auch immer gegen so eine Schwäche arbeiten muss, die Arbeiten unbestreitbar haben.
Die Kleinheit ist die Schwäche?
Die Kleinheit, die Fragilität, die Transparenz.
Was braucht denn sowas Kleines, um sich in einem Raum zu behaupten?
Also ich denke, erstmal muss die Proportion also so stimmen, dass irgendwie so eine Transformation entsteht. Also dass plötzlich etwas Kleines auch etwas Monumentales bekommt. Dazu kommt, dass ich in den Ausstellungen genau den Ort finden muss und genau die Art und Weise, wie die Arbeit präsentiert wird, damit sie praktisch diese Kraft entfalten kann.
Aber geht es Ihnen manchmal noch so, dass Sie gerne so ein Künstler wären, der mit so einer großen Geste einfach mal so einen ganzen Raum füllt und jeden Raum?
Ja, das finde ich unglaublich faszinierend. Also es sind ja oft, also gerade auch Bildhauer, gerade Männer, die so eine Handbewegung machen und dann sind 5 Meter bedeckt. Ne?
Ja.
Und also bei mir hingegen, also ich kämpfe um jeden Zentimeter. Also es geht ja auch oft von innen, von dem Zentrum nach außen. Also ich bewege mich mühsam.
Ja, sehr
nach
langsam.
Außen. Ja, ja, genau. Ja.
Sie arbeiten sich so vor, ne? Sie tasten sich so vor in den Raum. Ne?
Ganz genau.
Ich muss gerade noch mal an Harald Seemann denken, der Sie 2001 zur Biennale eingeladen hat. Das Riesenkarrieresprungbrett schlechthin in die Hauptausstellung ins Arsenale. Und dann sucht er eine winzige Efeu-Skulptur aus, keine 20 Zentimeter groß, die an so einer riesigen Wand hängen soll. Was haben Sie in dem Moment gedacht?
Ja, es war schon sehr erstaunlich. Also ich kam mit meinem kleinen Kästchen an in der Hand, also umringt von riesigen Installationen. Es war eine Biennale mit sehr viel Ton, mit sehr viel Farbe. Und er hat mir dann diese doch sehr große Wand zugewiesen. Und also ich dachte irgendwie, also was soll das hier überhaupt? Und
was mache ich hier?
Genau, und bin dann wieder gegangen. Und es war einfach sehr erstaunlich, dass die Arbeit, also vielleicht auch gerade durch diese Gegenbewegung halt sehr stark wahrgenommen wurde.
Dadurch, dass sie so anders war.
Genau, ja.
Aber Sie haben mal erzählt, dass es Ihnen auch manchmal immer noch so geht, dass Sie ankommen mit Ihren kleinen Kästchen und dann die Ausstellungsmacher sagen, was? Das ist jetzt alles.
Ja, genau. Es gab mehrmals Vorfälle, auch einmal in einem Museum in Spanien, wo dann der Transport ankam und die Direktorin mich fast beschimpfte. Ich meine, ich bin selber oft erschrocken. Das Volumen, das diese mehreren kleinen Kistchen einnehmen, also ist wirklich erschreckend.
Also eine große Ausstellung geht bei Ihnen in ein paar kleine Schachteln eigentlich,
kann
ne?
passieren, ja, kann passieren. Aber sobald man eine Kiste öffnet und die Arbeit herauskommt, ist ganz klar, dass sie unglaublich viel Raum braucht.
Neben diesen ganz kleinen Arbeiten machen Sie auch Zeichnungen und die sind zum Teil auch ziemlich groß mittlerweile, obwohl sie auch, glaube ich, auch da klein angefangen haben. Und über diese Zeichnung haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Soweit ich weiß, entstehen die parallel zu den Skulpturen. Es sind ganz unterschiedliche Zeichnungen mit Ölstift, mit Tusche oder Graphit. Ist dieses Zeichnen auch Ihr Ausgleich zu diesem kleinteiligen und wahrscheinlich irre langwierigen Zusammenstecken von hunderten kleinen Efeusamen? Flüchten Sie sich nach so einer Phase an die Leinwand oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das sind Arbeiten, die immer auf Papier realisiert werden und es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Skulpturen. Die Gemeinsamkeit ist einfach, dass wieder aus einer Vielzahl von Linien eins entsteht und dass ich mich in einem Raum bewege, den ich versuche zu fassen mit ganz wenig Mitteln. Also der Unterschied ist natürlich, dass ich nicht diese Materialreibung habe, die mich nur gewisse Dinge machen lässt, sondern sehr viel mehr Freiheiten. Gleich allen Zeichnungen ist, dass es um Bewegung geht, also eine Bewegung aus einem Zentrum nach außen, und dass ich versuche, mit wenigen Strichen den leeren Raum so in Spannung zu bringen.
Auf ganz unterschiedliche Weise,
genau.
Oder auch mit unterschiedlichen Mitteln. Auf den ersten Blick schienen mir Ihre Zeichnungen und Ihre Skulpturen von völlig unterschiedlichen Künstlern zu kommen. Ich erinnere gerade eine Gruppe zum Beispiel, das sind so ganz breite schwarze Linien mit Ölstift auf weißem Grund. Da ist dann gar nichts Fragiles, nichts Durchscheinendes wie bei den Skulpturen. Sind das zwei Seiten einer Persönlichkeit oder zwei Seiten eines Forschungsfeldes?
Ja, ich meine, wir haben ja beides in uns, so das Helle, das Dunkle, das Feine, das Dichte, und also ich denke, das sind auch einfach die Spannungsfelder, wo sich beides bewegt, also Skulptur und halt auch Zeichnung. Und diese Linien, ich denke, dass da doch schon auch viel Transparenz ist. Also es ist ja so, dass da sozusagen berührter Raum ist, berührte Oberfläche und unberührte Oberfläche, und dass ich auch versuche, beides in eine Relation zu bringen.
Ich würde sagen, wir kommen vom Zeichnen, das bei Ihnen oft ein Zeichnen in Serien ist, zu Glenn Gould und den Goldberg-Variationen. Sagen Sie doch kurz noch was dazu, warum Sie die gern hören wollten.
Ja, es ist eine Musik, die mich auch oft begleitet. Und genau, was Sie gerade sagen, also das Zeichnen geschieht in Bögen. Es bildet sich ein Thema heraus, was ich aufnehme, dann wieder verlasse, dann wieder zurückkomme, was ich variiere. Das finde ich einfach auch wieder bei diesen Klaviersonaten.
Den Beginn der Goldberg-Variationen haben wir gehört in den Zwischentönen im Deutschlandfunk auf Wunsch der Künstlerin Christiane Löhr. Es klingt wie im Schnelldurchlauf, ne?
Es war okay. Nee, es war gut.
Und Sie haben gesagt, es bringt uns durch diese Nüchternheit erst recht auf eine ganz neue Bewusstseinsebene.
Ja, ich meine, das Klavierspielen hat ja etwas sehr Mathematisches auch. Also ich habe mir bewusst die Klavierstücke ausgewählt, weil ich selber Klavier gespielt habe. Und also bei Bach kommt es ja oft in diese Trance, in diese Meditation hinein. Also durch diese Wiederholungen, durch eine mathematische Auffassung von einer Spielweise.
Also ich wollte gerade sagen, da gibt es ja vielleicht auch eine Verwandtheit zwischen Ihrer Begeisterung für Geometrie und diesem mathematischen Aufbau.
Nicht unmöglich.
Frau Löhr, es gibt im Moment ja eine ganze Reihe von Künstlerinnen, von Künstlern, von Ausstellungen, die sich mit dem Verhältnis von Mensch und Natur beschäftigen. Stichwort Anthropozän. Wie leben wir mit der Natur zusammen? Wie sah das Zusammenleben bisher aus? Wie geht es mit uns weiter? Sie wehren sich immer ziemlich vehement, wenn es darum geht, sie in diesen Kontext einzureihen. Haben Sie Angst vor der Schublade Ökokünstlerin?
Also es geht mir gar nicht um die Gefahr, in die Richtung Ökokunst geschoben zu werden. Aber vielen Menschen reicht einfach die Feststellung, dass die Arbeiten aus Naturmaterialien sind, und sie schauen nicht weiter. Und das ist einfach überhaupt nicht, worum es mir geht. Es geht ja um die Raumauffassung, es geht um die Relation zum Betrachter. Und also für mich ist das einfach der allerniedrigste Nenner. Und also ganz viel wird einfach außer Acht gelassen.
Das stimmt, aber sie könnten sich natürlich auch ein anderes geometrisch geformtes Material, sag ich mal, suchen. Sie haben sich ja explizit für diese Naturmaterialien entschieden. Also irgendeine Beziehung muss es ja da geben.
Also natürlich habe ich eine Beziehung zur Natur. Natürlich beobachte ich viel, bewege mich sehr gern in der Natur. Aber also was Sie jetzt auch mit Entscheidungen sagen, ich denke, so viele Entscheidungsmöglichkeiten hat man gar nicht als Künstler. Also ich beginne einen Weg zu gehen, ich treffe auf Dinge, ich bin an Wegkreuzungen, ich gehe weiter. Das ist ja kein Verstandesprozess, ne? Also es sind ja also einfach andere Dinge, die mich zu bestimmten Handlungen bringen. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas entschieden habe, sondern es hat mich entschieden oder es ist einfach der Weg, den ich so erspürt habe und dem ich gefolgt bin.
Ja, also schauen wir, wo dieser Weg noch weiter hinführt.
Ja, ich bin ja kein Künstler, der mit Konzepten arbeitet, sondern ja, mal sehen, ich weiß es auch nicht.
Ein paar Kisten stehen noch da, ein paar wenige Kisten, die gefüllt sind. Jetzt im Winter kommt ja nichts Neues, oder?
Ach so, also ich bin jetzt nicht so auf die Jahreszeiten angewiesen, weil ich ja auch zeichne, weil ich mit Pferdehaaren arbeite. Aber trotzdem ist es schon so, also wenn der Frühling kommt, dass dann immer wieder so ein Neuentdecken ist von den Sachen, die grünen und blühen. Und also immer wieder auch so eine neue Hinwendung. Also es ist wie so, ja, so also mit den Rhythmen gehen, also auch mit diesen Zyklen, Dinge wiederholen, aber auch trotzdem weiterentwickeln. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil es ist ja immer so, dass man zurückguckt oder auf Dinge zurückkommt, dann wieder einen Schritt nach vorne macht, dann wieder zurückgeht. Und also das beschreibt eigentlich auch sehr gut meinen Arbeitsprozess.
Sie arbeiten gerade an einem Projekt für das Museum Capo di Monte in Neapel. Das ist als Gebäude ist die ehemalige Sommerresidenz der Bourbonen, glaube ich, so ein bisschen außerhalb von Neapel, auf so einem Hügel, in dem lokales Kulturerbe ausgestellt ist und eine große Gemäldegalerie ist da untergebracht.
Mhm, ja.
Und da planen Sie, eine Zeichnung in den Himmel zu malen. Wie soll das genau aussehen?
Ja, dieses Projekt in Capo di Monte kam zu mir wie ein Geschenk. Also der Museumsdirektor Sylvain Bélanger, dem ich genau in dem richtigen Moment begegnet bin, hat mich gefragt, ob ich eine Überdachung für den mittleren Hof des Museums erarbeiten kann. Im Moment ist der finale Stand, dass es eine riesige Raumzeichnung ist. Also es ist praktisch eine materialisierte Zeichnung in einer unglaublichen, also von mir noch nie berührten Dimension von 30 mal 30 Metern.
Ui.
Mhm. Ja, also das Spannende ist auch, dass die Zeichnungsskulptur einfach sehr hoch ist, also so, dass man dem Material auch gar nicht näher tritt, also sondern sie nur visuell erfassen kann.
Das heißt, ich stelle mir vor, das ist wie so ein Atrium oder so.
Ja.
Und dann sehe ich da diesen Himmelsausschnitt.
Mhm.
Und darauf sind eben Linien, die von Ihnen gestaltet sind, aber eben dreidimensional aus welchem Material?
Das wird, also wie die bisherige Planung ist, ein 3D-Druck aus Aluminium sein. Der mittlere Innenhof ist fast ein Quadrat. Und diese Skulptur wird eine gebogene Haube sein, eine sich selbst tragende Haube, die praktisch in diesen Innenhof hineingesetzt wird. Also auf den Dach des Innenhofes.
Und man sieht aber den Himmel dahinter.
Genau.
Also es ist letztlich eine Gestaltung des Himmels.
Nein, also der Himmel ist praktisch wie der Leerraum der Zeichnungen. Und diese Linien schwingen sich durch die Leere. Also das ist ja so, dass dieses bourbonische Gebäude eine sehr stark rhythmische Architektur hat. Also es ist ja ein riesiges Gebäude, was halt durch Fenster, durch Vorsprünge, durch architektonische Linien gegliedert oder halt auch in Spannung gebracht wird. Und meine Komposition, also die halt auch mit der Rhythmisierung der Fläche arbeitet, berührt halt einfach ganz andere Bewegungen, ganz andere Ideen von einer organischen Raumauffassung.
Das ist dann aber schon ein Stück weit die Verschmelzung Ihres Bildkünstlerischen mit Ihrem bildhauerischen Werk, oder?
Ja, also ich weiß selber noch nicht, was es sein wird, ne? Aber es ist also einfach was sehr, sehr Neues und unglaublich lehrreich und Spannendes, also
und
was gerade passiert.
Für wann ist das geplant?
Also die Realisierung wird 2024 sein. Allein der 3D-Druck wird ein Jahr dauern. Also es werden mehrere Teilstücke gedruckt, die halt vor Ort dann zusammengesetzt werden. Also alles unglaublich spannend und aufregend.
Das ist dann auch nochmal eine ganz andere Dimension, ne?
Ja, genau. Also ich bin aber interessanterweise, also bin ich so wie eine Dirigentin im Hintergrund. Fasse mich selber an, also natürlich an bestimmten Punkten schon, aber also ganz viel wird einfach von den Ingenieuren gemacht. Also es sind Ingenieure, die mit Renzo Piano arbeiten. Das ist eine ganz hohe Ebene. Es ist ja auch eine sehr hohe technische Herausforderung.
Ja, wow. Das ist ja echt mal was ganz Neues.
Ja, super spannend.
Aha, da müssen Sie auf einmal ganz viel abgeben auch, ja?
Ja, genau. Ja, aber das, wir sind halt immer in Kontakt. Also es gibt immer Rückfragen. Und also auch diese Arbeitsweise mit mehreren ist für mich ja auch ganz neu, weil ich ja sonst immer allein im Atelier stehe und mich nur selber befrage.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und es ist was sehr, sehr Beständiges.
Genau.
Als Künstlerin ist man ja bestrebt, eigentlich was Bleibendes zu schaffen. Viele würden sagen, möglichst für die Ewigkeit, aber ein paar hundert Jahre sollen das für die meisten ja schon sein. Wenn man jetzt wie Sie mit organischen Materialien arbeitet, muss man sich wahrscheinlich an den Gedanken gewöhnen, dass die nur für eine begrenzte Zeit bestehen werden, oder?
Also es war halt überhaupt kein Kriterium, also als der Weg dahin ging. Das war einfach, was ich machen musste. Und halt die Auseinandersetzung mit den Limits, also die kamen einfach erst später. Aber der Gedanke, also etwas zu schaffen, was eine Dauer hat, also das hatte ich irgendwie nie. Also ich denke, das ist auch in der Gegenwartskunst ein Thema, was einfach nicht mehr so präsent ist.
Bisschen was Bewahrendes haben Sie aber schon in Ihrer Kunst, oder?
Ja, das stimmt. Also ich meine, ich bewahre ja diese fragilen Materialien, die normalerweise mit den Füßen getreten werden. Also da ist schon natürlich also eine ganz große Vorsicht und Obhut für die Arbeiten, für die Materialien. Also auch etwas einzufangen, was am nächsten Tag schon gar nicht mehr da ist. Also es hat schon auch was vom Stoppen des Zeitflusses oder Anhalten. Also schwingt da auch mit.
Ich stelle mir vor, dass so eine Skulptur aus Pusteblumen auch nicht so leicht zu restaurieren ist.
Hingegen doch.
Ist das so?
Genau, ich habe es musste einfach sehr viel probieren und
es wird dann einfach ausgetauscht.
Genau.
Ist nachwachsender
genau.
Rohstoff.
Genau, Teile werden ausgetauscht. Genau.
Ja, damit sind Sie voll am Zahn der Zeit. Christiane Löhr, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie gekommen sind, extra aus Italien, uns diese Einblicke in Ihre Arbeit gegeben haben. Ganz herzlichen Dank.
Danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielleicht sollten wir, weil unser Medium ja so ein bisschen bildarm ist, verweisen an der Stelle auf die Monographie zu Ihrem Werk, die vor kurzem bei Hatje Kanz erschienen ist. Da kann man sich einen sehr umfassenden Eindruck verschaffen. Eine Webseite haben Sie natürlich auch, da kann man sich ebenfalls viele Arbeiten ansehen. Und zum Schluss, wie immer noch, der Ausblick auf die Zwischentöne in der kommenden Woche. Dann mit einem legendären Countertenor, nämlich Andreas Scholl. Der wird zu Gast sein bei meiner Kollegin Maya Elmreich. Gefühlt ist er ja schon zu Gast in jeder dritten Sendung mit seiner Musik. Nächste Woche dann also auch höchstpersönlich. Und mit Musik geht auch diese Sendung gleich zu Ende. Mit einer Musik von Rachmaninow, die sich ebenfalls in ihrer Kassettensammlung befunden hat, Frau Löhr. Sein zweites Klavierkonzert wollten Sie hören. Warum gerade das?
Also ich fühle mich dieser Melancholie sehr nah. Also da ist irgendwas, was mich berührt und was immer also eine unglaubliche Wärme und menschliche Tiefe hat. Ich weiß nicht, ob das daherkommt, dass der mütterliche Teil meiner Familie aus Ostpreußen kommt, aber irgendwas ist da.
Wir verabschieden uns mit Arthur Rubinstein und dem Chicago Symphony Orchestra. Einen schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.